das Modell der Zwangsarbeit, das ab 1942 vor allem Häftlinge als Zwangsarbeiter an die Rüstungsindustrie vermietet werden, das ist was, was die SS in Sachsenhausen entwickelt und erprobt.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Astrid Ley über das Konzentrationslager Sachsenhausen. In der Nähe von Berlin gelegen, symbolisierte dieses Lager mit seiner geometrisch geplanten Dreiecksform den Macht- und Kontrollanspruch der Nationalsozialisten über ihre Opfer wie kaum ein anderer Ort. Frau Ley schildert uns in diesem Gespräch nun Geschichte und Bedeutung des KZ Sachsenhausens sowie die Erinnerungsarbeit nach der Befreiung bis zum heutigen Gedenkstättenkonzept. In den Shownotes sind inhaltlich verknüpfte Folgen verlinkt. Dort findet ihr auch Hinweise, wie ihr mir Kommentare und Feedback zusenden könnt. Für eine Unterstützung durch ein Abo auf Steady oder eine Spende bei PayPal wäre ich euch sehr dankbar. Und damit genug der Vorrede, nun wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Mein Name ist Astrid Ley. Ich habe Geschichte studiert, habe mich früh für NS-Medizinverbrechen interessiert, was daran lag, dass ich persönliche Begegnungen mit Opfern von Menschenversuchen in Auschwitz hatte. Da habe ich in Israel Überlebende kennengelernt und das hat mich so für diese Themen interessiert. Und an die Gedenkstätte bin ich gekommen, eigentlich darüber, dass dort für eine Ausstellung im Konzentrationslager Sachsenhausen eine Projektleitung gesucht wird. Und ich bin dann so über diesen Umweg bisschen an die KZ-Geschichte insgesamt gekommen. Ja, also mittlerweile bin ich seit 20 Jahren in der Gedenkstätte tätig und ja, beschäftige mich da eigentlich fast mit allen Themen.
Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des KZ Sachsenhausen und beginnen mit dem Bau. Eine der Besonderheiten des KZ-Bauplans ist, es wurde am Reißbrett hochgeometrisch geplant. Warum?
Das Konzentrationslager Sachsenhausen wird ab 1936 errichtet, im Sommer 1936. Das zeigt uns, dass es nicht das früheste Konzentrationslager der Nationalsozialisten war. Dachau wird ja deutlich früher gebaut. Und im Unterschied zu vorherigen Lagern, die einfach auf bestehende Baukomplexe, oft Fabrikkomplexe zurückgreifen und die umnutzen und in Haftstätten umwandeln, wird das Konzentrationslager Sachsenhausen als erstes überhaupt auf einem ja völlig vorher leeren Waldgrundstück geplant und umgesetzt. Und da ist auch ein Architekt, der diese besondere Form, die es dann hat, das ist ein gleichschenkliges Dreieck, geplant. Dieses KZ entsteht 1936, wie ich gesagt habe, und das ist ein Moment, wo in der NS-Geschichte Heinrich Himmler einfach einen nächsten Schritt zur Macht geht. Er ist vorher Chef der SS und 1936 wird er auch Chef der deutschen Polizei. Er vereinigt also so diesen außernormativen Gewaltapparat, den die SS darstellt, so außerhalb der üblichen staatlichen Strukturen mit der staatlichen Struktur. Also die Polizei und die SS sind in einer Hand. Und in dieser Phase der Stabilisierung auch des KZ-Systems bauen die Sachsenhausen. Das KZ-System entsteht zwar 1933 und ist auch schnell, was sich so von unten raus aus der SA zunächst und dann aus der SS entwickelt, ein Instrument der Gegnerbekämpfung der Nazis. Aber es gibt immer wieder bis dahin, also vor allem 1935, Bestrebungen der traditionellen staatlichen Behörden, vor allem des Justizapparates, einfach das einzudämmen. denen geht es darum, dass einfach diese Schutzhaft, die im KZ massenweise vollzogen wird, dass das in staatlichen Gefängnissen vollzogen werden soll. Und da versuchen sie bei Hitler eine Eindämmung dieses KZ-Systems zu erreichen. Dahinter stehen keineswegs humanitäre Gründe, dass man irgendwie diese doch der ordentlichen Justiz auch völlig entzogenen Bereiche zumachen will, sondern da geht es einfach um Konkurrenzdenken, um Macht. Und Himmler setzt sich da zäh 1935 dann bei Hitler durch, dass dieses KZ-System bestehen bleibt und auch ausgebaut wird. Er erhält dann eben so diesen traditionellen staatlichen Bereich der Polizei dazu. Und in diesem Moment bauen die Sachsenhausen. Und das ist natürlich auch ein architektonisches Zeichen, dass dieses Lager die Macht der SS über die Häftlinge klar zum Ausdruck bringen soll. Und man muss sich das jetzt vorstellen, das Lager ist in einer Dreiecksform, in Form eines gleichschenkligen Dreiecks. Und in der Mitte der unteren Achse steht ein großer Wachturm. Und alle Baracken des Lagers sind in einem Halbkreis um einen halbkreisförmigen Appellplatz, so wie so ein Fächer vor diesem Wachturm ausgebreitet. Man nennt das eine panoptische Architektur. Das ist eine sehr typische Gefängnisarchitektur. Viele Gefängnisse haben einen zentralen Punkt in der Mitte und da gehen die Gänge so sternförmig. Sie haben das in Berlin-Moabit zum Beispiel. Kann man sich sehr schön auf Google Earth von oben anschauen, wie sowas funktioniert. Man hat einen zentralen Punkt, von dem man ein gesamtes Areal, ein Gebäude oder hier in unserem Fall ein Lager überwachen kann. Und so wird dieses KZ Sachsenhausen gebaut. Das hat zum einen natürlich den Grund, dass man sich die Bewachung der Häftlinge erleichtern will von diesem zentralen Punkt aus. Es ist aber natürlich auch eine Machtdemonstration gegenüber den Häftlingen, die immer, Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Appellplatz liegt direkt unter dem Turm, wo die Häftlinge jeden Tag zum Appell antreten müssen, zweimal morgens und abends. Da stehen sie dann und haben quasi den Kopf in den Nacken gelegt und blicken auf zu diesem Turm. Und das, wir haben eine wunderbare Häftlingszeichnung erhalten, wo Häftlinge einfach diese Gewalt, die von diesem Turm ausgeht, die ihnen zeigt, dass die ganze Macht in den Händen der SS liegt und sie eigentlich völlig dieser willkürlichen Gewalt ausgeliefert sind, völlig machtlos, die das sehr gut zum Ausdruck bringt. Also das ist das sehr Besondere an Sachsenhausen, diese Architektur. Die hat natürlich am Ende sich als ein Problem erwiesen. Anfangs hat Himmler, als das gebaut wurde, gibt es ein Zitat, wo er gesagt hat, das soll jetzt das Modell sein für sämtliche Lager, die danach gebaut werden. Wenn man mal guckt, ob diese Architektur bei anderen Lagern wiederholt worden ist, dann findet man irgendwie ein kleineres Gefangenenlager, deutlich später gebaut, in den frühen 40ern. In Jugoslawien, aber es ist einfach nicht wiederholt worden. Deshalb, weil es ein zentrales Problem bereitet hat. Man hat diese gleichförmige Architektur und die ist einfach nicht erweiterbar. Man hat in diesem Bereich 56 Baracken gebaut und man konnte es ohne diese panoptische Architektur zu zerstören eigentlich nicht erweitern. Und das ist der Grund, weshalb es an anderen Orten, die nächsten Lager, die dann kommen, sind ja zum Beispiel Buchenwald, Neuengamme, dass es dort nicht wiederholt wird in der Form, sondern dass man dort wieder auf so eine quadratische oder rechteckige Form zurückgeht.
Also war Sachsenhausen und seine Erfahrung daraus auch zentral für die zukünftigen Konzentrationslager?
In der früheren KZ-Geschichte ist es eindeutig Dachau, wo wesentliche Bedingungen oder wesentliche Konzepte dieser KZ-Gewalt, dieser KZ-Herrschaft entstehen. Man spricht von einer Dachauer Schule zum Beispiel, was die Trainierung der SS-Männer betrifft und was das Verhältnis der SS zu den Häftlingen betrifft. Diese einerseits willkürliche Gewalt, andererseits aber doch durchaus systematisierte Gewalt. Das nennt man Dachauer Schule. Später in Sachsenhausen entwickelt sich das KZ-System weiter, dass es einfach darauf setzt, dass es, und da ist Sachsenhausen sicher das Modell, dass man größte KZ-Standorte macht mit einem großen SS-Standort daneben, auch hier das Modell der Zwangsarbeit, dass ab 1942 vor allem Häftlinge als Zwangsarbeiter an die Rüstungsindustrie vermietet werden. Das ist was, was die SS in Sachsenhausen entwickelt und erprobt und das dann im ganzen KZ-System übernommen wird. Und es gibt noch so verschiedene andere Sachen, die in Sachsenhausen erstmals erprobt werden und die dann übernommen werden im gesamten KZ-System. Und von Sachsenhausen aus werden dann auch andere Lager gegründet. Wenn die späteren Neugründungen von Konzentrationslagern, die ersten beiden großen Lager sind tatsächlich da Dachau und Sachsenhausen. Und dann beginnt die SS einfach, es ist wie eine Art Ausgründung. Andere neue Lager werden als Außenlager von Sachsenhausen begründet. Da wird ein SS-Kommando und ein Häftlingskommando, das ist zuerst in Buchenwald der Fall, wo 1937 ein SS-Kommando hingeht und Häftlinge mitnimmt und dort dieses Lager aufbaut, zunächst als Außenlager, das von Sachsenhausen aus mitverwaltet wird, von dieser Sachsenhausener Verwaltung, also auch der mit unterstellt ist und wo dann das dann selbstständig wird. Das nächste Lager, wo das passiert, ist Neuengamme. Das Frauenlager Ravensbrück ist ein Fall. Selbst Auschwitz wird von Sachsenhausen aus begründet, nämlich indem der ja sehr bekannte, berüchtigte SS-Führer Rudolf Höss, der ist zunächst Schutzhaftlagerführer in Sachsenhausen. Also er ist der Vorstand des Bereichs Häftlingslager. Es gibt verschiedene Machtbereiche. Der Kommandant ist dem noch übergeordnet. Also der Kommandant beherrscht die Wachtruppe und das Schutzhaftlager. Höss ist der Schutzhaftlagerführer, er ist also schon relativ hoch auf der Karriereleiter. Und der geht mit, ich weiß nicht, sind knappe 50 Häftlingen und eine Anzahl der wirklich brutalsten SS-Führer aus Sachsenhausen nach Auschwitz und übernimmt dort einen Lagerkomplex, der bis dahin als Kriegsgefangenenlager verwendet worden ist und baut den zu diesem KZ Auschwitz um. Und das ist ebenfalls, dass es aus Sachsenhausen eben mit der Erfahrung von Sachsenhausen und mit dem Personal eben auch eine bestimmte KZ-Politik, eine Art, so ein Lager zu führen, an diese Orte transferiert wird.
Ich würde gerne nochmal auf diese Verbindung von Himmler und Dachau zu Sachsenhausen eingehen. Dachau war ja damals das erste permanente, also nicht wilde KZ gewesen. Wie viel war denn da Himmler persönlich beteiligt bei diesen Planungen und den ersten Umsetzungen in Sachsenhausen?
Also Himmler ist zu der Zeit, wo Dachau begründet wird, wo Dachau entsteht, ist er ja Polizeichef von München. Also er hat bereits in Bayern tatsächlich diese Doppelrolle, dass er eine parteiliche Funktion als SS-Chef und eine staatliche Funktion als Münchner Polizeichef versieht. Und Dachau ist da genau dieses Lager, das ist kein Zufall, dass das ausgerechnet in Bayern und direkt neben München passiert, wo neben eine Großstadt, wo er sehr viele kommunistische Umtriebe befürchtet, ein Lager errichtet. Und sein wichtigstes Instrument bei diesem Aufbau und auch, das ist gar nicht so sehr Himmler selber, der sich das alles erdenkt, sondern das ist vor allem Theodor Eicke. Theodor Eicke ist ein alter Günstling von Himmler, der schon in der sogenannten Kampfzeit, also in der Zeit, bevor die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, vor 1933, immer für Himmler tätig ist, den setzt er ein als KZ-Führer in Dachau. Der erste KZ-Führer in Dachau, der erste Kommandant, da gab es Schwierigkeiten, weil die SS eben in Dachau ja mit planloser, also mit brutaler Gewalt Häftlinge zu Tode gebracht hat. Und in dieser Zeit ist es aber noch so, dass die Justiz davon Kenntnis erhält und auch Untersuchungen anstrebt. Und da ist es so, dass das zu Problemen führt und dass dieser KZ-Kommandant abberufen werden muss, weil es droht einfach die Situation, wie diese willkürliche Gewalt in den Lagern ist, droht bekannt zu werden außerhalb des Lagersystems. Und Himmler setzt dann den Eike dort ein. Eike ist mit Sicherheit deutlich keineswegs weniger brutal als der vorherige Vorgänger. Er versteht es nur einfach, diese Gewalt besser zu verschleiern. Und Eike entwirft dann in Dachau das, was das KZ-System im Inneren wesentlich ausmacht, nämlich eine Lagerordnung, die nach außen den Anschein einer Regelung vorsieht, verlässlicher, klarer Punkte, welche Taten sind verboten, welche Strafen stehen da drauf, nach innen aber eine völlig willkürliche Gewalt der SS gegen die Häftlinge ermöglicht, ohne dass das nach außen sichtbar wird. Wenn man nämlich sich diese Lagerordnung mal genauer ansieht, dann fällt einem auf, dass sich da die ganzen Punkte widersprechen. Man kann also sich überhaupt nicht an alle Vorgaben halten, ohne dass man einem Teil der Vorgaben widerspricht. Und das ist das, was Eike da einsetzt. Und in 1935 wird Eike dann von Dachau weg befördert und wird zum Inspekteur der Konzentrationslager, also wird als ein Verwaltungschef sämtlicher Lager ernannt und er wird in einem Amt in Berlin zunächst, später zieht das Amt dann nach Oranienburg, installiert. Und dieser Eike bestimmt dann das, was in den folgenden Konzentrationslagern, und da ist Sachsenhausen halt das erste Lager, wo das umgesetzt wird, der überträgt dann dieses eikische System, dieses sogenannte Dachauer System auf Sachsenhausen. Und das ist der Weg, wie Himmler dort Einfluss nimmt. Also nie persönlich. Himmler ist öfter mal in Sachsenhausen zu Besuch. Diese Besuche sind ganz gut dokumentiert. Da gibt es auch mehrere Fotos, wo er ankommt, manchmal mit Gästen, manchmal ohne. Also er ist öfter mal in Sachsenhausen und macht sich dort, sieht sich an, wie dort die Dinge sind, wie es da geht. Aber er tut eben diese Lenkung dieses KZ-Systems, dass das nach seinen Vorstellungen geht, das läuft über diesen Eike. Und man muss sich jetzt das Verhältnis von Eike zu Himmler als eins mit einer geradezu von der Seite von Eike, der ist dem Himmler hündisch ergeben. Also die sind so ein bisschen eines Geistes Kind und dieses, die Art der Machtausübung einerseits mit der Himmler spielt sich dem Eike gegenüber wie so eine Vaterfigur auf, die ihn aber trotzdem mit großer Härte und Grausamkeit führt. Und dieses System wendet Eike auch gegenüber den SS-Männern an. Diese SS-Männer durchlaufen eine sehr brutale Ausbildung und sie müssen sich komplett ihrem Führer unterwerfen. Und das staut natürlich in diesen Männern einen Hass und eine Aggression auf. Und das einzige Ventil, das sie dafür haben, ist einfach nach unten, auf die Häftlinge hin. Und so führt der Himmler den Eike und so führt der Eike seine Männer. Und so funktioniert das KZ-System, dass eben die SS-Leute sich so ein bisschen als eine verschworene Gemeinschaft begreifen, dass der Druck innerhalb dieser SS-Hierarchie aber sehr hoch ist. Und Leute, die da nicht mit der genügenden Brutalität auftreten, sind schnell dem Druck aus ihren Reihen und dann auch der Degradierung ausgesetzt.
Jetzt haben Sie eben Himmlers Sorge vor kommunistischer Agitation erwähnt. Das heißt, die ersten Inhaftierten werden dann als Regimegegner wahrgenommene Menschen sein, also Kommunisten und Sozialdemokraten.
Das sind zunächst die ersten Häftlinge. Also die ersten Häftlinge, die nach Sachsenhausen kommen, sind eigentlich Aufbaukommandos. Es werden aus den sogenannten Emslandlagern in Esterwegen und in anderen Orten des Emslandes werden Häftlingstrupps, meistens in der Größe von 300, 350 Leuten nach Sachsenhausen überstellt, die dieses Lager, man muss es ja erstmal bauen, da ist ja nichts, da ist Wald. Die SS hat ein Stück Wald gepachtet auf 100 Jahre. Und dort wurde das KZ errichtet. Man musste die Bäume fällen. Es musste eine Mauer errichtet werden drumherum. Und dann mussten die Baracken, die so fertig Baracken sind, die bestellt worden sind bei einem Lieferanten, die mussten aufgebaut und aufgestellt werden. Also das sind Häftlinge. Und diese Gruppen, die dort als Aufbaukommandos tätig sind, das sind Häftlinge, wie sie die Emslandlager hatten. Die einerseits sind es, handelt sich um politische Gegner der Nationalsozialisten. Andererseits ist da aber auch schon eine Gruppe von sogenannten kriminellen Häftlingen inhaftiert. Das ist eine bis heute etwas vernachlässigte Häftlingsgruppe. Das sind Männer, die, also Sachsenhausen, reines Männerlager. Auch die Emslandlager waren das. Das sind Männer, die mehrfach vorbestraft worden sind, meist wegen geringerer Eigentumsdelikte oder Ähnliches, also niemals Kapitalverbrechen, also wegen geringerer Strafen. Und wo dann durch eine Politik der Kriminalprävention die Möglichkeit geschaffen wird, diese Leute in sogenannte befristete Vorbeugehaft zu nehmen. Diese Vorbeugehaft ist nur nicht befristet und sieht so aus, dass diese Männer, wenn man drei Vorstrafen in der gleichen Art hat, dass man nach Absolvierung, nach Verbüßung der letzten direkt ins KZ überstellt wird. Also diese Männer haben im Grunde, die Haft basiert auf der gleichen Annahme wie bei den politischen. Das ist ja auch so letztlich eine Vorbeugehaft. Man unterstellt den Leuten, dass sie Kommunisten sind und dass sie deswegen immer wieder kommunistisch tätig sein werden. Und deswegen tut man sie vorsorglich, um die Volksgemeinschaft, wie man sich's vorstellt, davor zu schützen, in Haft nehmen. Und das ist auch bei den kriminellen Häftlingen so. Beide Gruppen sind eigentlich in diesem Moment, wenn aus einer heutigen juristischen Verständnis raus betrachtet, ist es ja immer irgendwie ohne Tat keine Strafe, ist ja so ein juristisches Grundprinzip. Da ist auch keine Tat. Die Kriminellen haben zwar Vorstrafen, aber die sind allesamt verbüßt. Und das ist die zweite Gruppe, die zunächst in einer kleinen Gruppe in diesen Aufbaukommandos schon vertreten ist und auch bereits da drin sind Männer, die wegen homosexueller Tätigkeiten ins KZ gekommen sind. Das sind so die wesentlichen. Es sind schon auch ab 1935 sind tatsächlich in den Emslandlagern auch Zeugen Jehovas eingesperrt. Zeugen Jehovas geraten in das Fahndungsvisier und in das Verfolgungsvisier der Nazis, weil sie aus religiösen Gründen den 1935 eingeführten Kriegsdienst verweigern. Also das sind so die Gruppen. Aber anfangs ist es in Sachsenhausen so, dass das Lager natürlich die neu eingelieferten Häftlinge vor allem der Bekämpfung der politischen Gegner in der Reichshauptstadt Berlin, dass es diesem Zweck dient und dass das vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter sind, die dort hinkommen. Aber bald auch die Gruppe der Kriminellen, das ist die zweitgrößte Häftlingsgruppe, anfangs in Sachsenhausen, eben Männer, die als befristete Vorbeugehäftlinge wegen verschiedener Straftaten, vorangegangener, abgebüßter Straftaten ins Lager kommen.
Sind diese verschiedenen Häftlinge dann in den Lagern, in den einzelnen Baracken untereinander dann nochmal getrennt oder wurde nur auf diese bekannten Winkel gesetzt, um klarzumachen, wer jetzt aus welchem Anlass heraus im KZ ist?
Die werden auf diese, Sie haben es angesprochen, genau, sie werden optisch deutlich voneinander unterschieden, indem es verschiedenfarbige Winkel gibt. Also die Häftlinge werden ja, die verlieren ja im Grunde mit der Einweisung ins Lager ihre Identität. Man erhält eine Häftlingsnummer, die groß auf einen Stoffstreifen gedruckt an der Uniform getragen wird. Und hinzu kommt eine farbige Markierung, das sind anfangs Punkte. Ab 1938 ist es dann einheitlich im gesamten KZ-System dieser Winkel. Ist gar nicht so von Anfang an in dieser Art da. Aber die Farben sind von Anfang an definiert. Und das ist rot für die politischen Häftlinge, grün für die sogenannten kriminellen Häftlinge, rosa für die homosexuellen Häftlinge, Lila für die Zeugen Jehovas. Das sind so die Häftlingsgruppen. Darunter sind von Anfang an auch jüdische Männer. Allerdings ist es bis 1938 so, dass die NS-Verfolgungspolitik das KZ als Instrument in der Judenpolitik nicht einsetzt. Also es ist nicht die Leute, die als jüdische Häftlinge ins KZ kommen, die werden in erster Linie verhaftet, weil sie auch Kommunisten sind, weil sie als sogenannte Kriminelle Straftaten begangen haben, weil sie homosexuell sind. Und die werden auch in diesen farbigen Winkeln markiert. Es ist in ihrer Häftlingsakte immer auch festgehalten, dass sie Juden sind. Und das bedeutet, dass sie schlechter behandelt werden als ihre Mithäftlinge der jeweiligen Kategorie. Aber es ist die Kategorie der Juden ist bis 1938 noch keine, die im KZ-System verwendet wird. Die Häftlinge sind in unterschiedlichen Baracken. Und da macht es die SS jetzt so, der Grund, warum man diese Häftlinge markiert und voneinander unterscheidet, ist, dass man, und das ist tatsächlich ein wesentliches Moment von Eickes Prinzip, dass man nach diesem ja römischen Prinzip des Teile und Herrsche versucht, diese Häftlings, und sehr erfolgreich das auch macht, diese Häftlingsgemeinschaft untereinander zu entzweien, indem, dass die sich gegenseitig bekämpfen und dass man deswegen größere Solidaritätsaktionen und auch Widerstandsaktionen der Häftlinge gegen die SS damit sehr erfolgreich unterbindet. Und da ist es zunächst, ist es die Gruppen der Kriminellen und der politischen, diese Kriminellen tun sie immer bitte in Anführungszeichen hören, also der Rotwinkel und der Grünwinkel, die die SS ja gezielt gegeneinander ausspielt. Und sie tut es, indem sie es gibt Positionen als Kapo, also die SS verwendet Häftlinge, gibt einigen Häftlingen Jobs in der Lagerverwaltung. Die Häftlinge müssen am Betrieb des Lagers mitarbeiten. Dieses Kapo-System ist auch was, was der Eike nicht erfunden hat. Das gibt's gab es damals in jedem Gefängnis, dass Häftlinge dort in der Küche, in der Wäscherei arbeiten. Die SS dehnt es noch ein bisschen aus, indem sie tatsächlich, also Häftlinge setzt sie ein in der Schreibstube, die müssen die Häftlingslisten tippen, es arbeiten in der Küche welche, es arbeiten in den Krankenstationen welche als Pfleger. Jede Baracke hat einen Blockältesten, das ist derjenige, der ja dafür zuständig ist, die Ordnung in dem Block aufrechtzuerhalten. Und da sehen Sie schon, dass diese Funktionshäftlinge auch eine Machtposition gegenüber den Mithäftlingen in sich führen. Und es gibt, jedes Arbeitskommando hat einen Vorarbeiter, der zuständig ist oder verantwortlich auch dafür ist, dass ein bestimmtes Anteil von Arbeit, also die aufgegebene, einem Arbeitskommando aufgegebene Menge an Arbeit tatsächlich auch erledigt wird. Und das sind natürlich Machtpositionen, die auf der einen Seite ja bedingen, dass man selber nicht körperlich, also sie sind mit einer Menge Vorteilen für diesen Häftling verbunden. Der Blockälteste zum Beispiel muss morgens weckt seinen Block, sorgt dafür, dass jeder rechtzeitig zum Appellplatz, also das Frühstück einnimmt, angezogen ist und dann rechtzeitig zum Appellplatz zum Zählen ist und meldet dann dort beim Appell die Zahl seiner angetretenen Männer. Und wenn ein Mann über Nacht gestorben oder krank geworden ist, dann meldet er eben auch diese Anzahl. Und so entsteht dann die Gesamtzahl der Häftlinge. Dann gehen alle anderen Häftlinge, angeführt von ihrem Arbeitskommando Kapo, zur Arbeit, während der Blockälteste im Block bleibt. Manchmal darf sich in der Regel Helfer ernennen, die dann unter seiner Aufsicht den Block reinigen und alles, die List, also den Papierkram, die Listen vorbereiten und alles vorbereiten, wenn die Häftlinge abends wieder von der Arbeit zurückkommen. Das ist natürlich ein körperlich wesentlich ja unanstrengenderer und auch lebenserhaltenderer Job als diese schwere körperliche Arbeit, die die Häftlinge, da komme ich noch drauf, dass dieses Prinzip der Arbeit, die die Häftlinge dort machen müssen. Und das ist natürlich eine Position, die für einen selber sehr günstig ist, die aber natürlich auch schwierig ist, weil die SS diese Kapos und Blockältesten jederzeit abberufen kann, wenn sie ihr nicht passen. Und das macht die SS sehr, sehr zielgenau, dass sie immer die Gruppen der Kommunisten und der Grünwinkler abwechselnd mit diesen Positionen bedient. Da werden wieder alle Kommunisten entlassen, wird wieder alles mit Grünwinklern besetzt und dann wieder umgekehrt. Und das bringt es mit sich, dass sich diese beiden Gruppen, die natürlich in diese Machtpositionen rein wollen, einerseits, weil es für die Männer persönlich besser ist, andererseits, weil es halt überhaupt die einzige Möglichkeit im Lager ist. Ich habe das jetzt sehr negativ geschildert, diese Position des Kapos, dass es den Vorteil nur für die, also diesen persönlichen Vorteil, dass man besser gestellt ist, bessere Lebensbedingungen hat, bessere Überlebenschancen hat und auch eine Machtposition gegenüber seinen Mithäftlingen, was bedeutet, dass man sich für Gefallen, die man Mithäftlingen tut, bestechen lassen kann. Da sind Zigaretten die Währung, da gibt es aber auch noch sehr andere Währungen. Das ist einerseits, auf der anderen Seite ist natürlich aber diese Kapo-Position auch eine Möglichkeit, überhaupt das Leben der Häftlinge zu beeinflussen. Was man ja sonst, ist man ja völlig der Willkür der SS ausgeliefert. Und es gibt auch viele Kapos, die in ihren Blocks nicht mit Gewalt und Unterdrückung herrschen, sondern die versuchen einfach durch Gerechtigkeit allen das Gleiche zukommen zu lassen. Wir haben da Objekte in der Sammlung, zum Beispiel gibt es so eine Brotwaage, weil täglich kriegt jeder Mann ein halbes Brot und mit dieser Waage, die Brote kommen als ganze Brote an. Und mit dieser Waage stellt der Kapo, der das teilt und ausgibt, sicher, dass einfach jeder Mann genau das Gleiche erhält. Also da gibt es sehr unterschiedliche Beispiele. Es gibt aber auch natürlich Beispiele von Kapos, die nur zum eigenen Vorteil und dem ihrer Günstlinge in diesen Baracken herrschen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, aber das ist einfach dieses Herrschaftssystem der SS und das hat zur Folge, dass einfach die Häftlinge wesentlich damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu bekriegen. Und ein Teil dieser Behandlung von Häftlingen ist auch die Unterbringung in Baracken. Es gibt bessere Baracken, das sind immer die Baracken die in diesem ersten Ring. Sie müssen sich vorstellen, dass in Sachsenhausen diesen Halbkreis, einfach mehrere Halbkreise von Baracken um diesen Appellplatz liegen und die vorne sind auch innen besser, die haben die besseren Möbel, die sind besser ausgestattet als die weiter hinterliegenden Baracken. Also auch so werden diese Unterschiede, die die SS in der Behandlung dieser Häftlinge macht, deutlich gemacht. Und am Ende kommt eine Häftlingshierarchie dabei raus, die am Anfang die Deutschen, also anfangs sind bis Kriegsbeginn sind ja im Grunde alle Häftlinge deutscher Nationalität. Wenn man ab 1938, März 38, die nach dem sogenannten Anschluss Österreichs nach Sachsenhausen kommenden Österreicher, wenn man die auch mal von diesem Moment als Reichsdeutsche begreift, das sind alles, sind die reichsdeutscher Nationalität. Und später mit dem Krieg kommen natürlich Polen, Tschechen, Franzosen, die Männer aus allen Ländern, die Deutschland okkupiert im Krieg, die kommen dazu. Und es entsteht einfach so eine Häftlingshierarchie, die diese Männer entlang der rassistischen Vorstellungen der SS in eine Hierarchie bringt. Und diese Hierarchie beginnt natürlich oben bei den Deutschen. Das sind gleichermaßen die Kommunisten und die kriminellen Häftlinge. Geht über die, da Da kommen wir später noch dazu, dann die sozial stigmatisierten Häftlinge, wie die sogenannten Asozialen, die, also das sind nicht, das sind deutsche Häftlinge, die nicht so weit oben in dieser Hierarchie stehen, und geht dann über die Westeuropäer zu den Südeuropäern, zu den Osteuropäern, und ganz am unteren Ende der Skala stehen die dann als eigene Häftlingsgruppe geführten Juden.
Um eine Ahnung von den Verhältnissen innerhalb des Lagers zu bekommen, was ist denn bis zu Kriegsbeginn die Höchstzahl der inhaftierten Menschen und was müssen wir über die bereits von Ihnen geschilderten Dinge noch über die Haftzustände im Lager Sachsenhausen wissen?
Also das Lager Sachsenhausen ist geplant, um 8.000 bis 10.000 Männer aufzunehmen. Bis zum Krieg ist die Häftlingszahl, also zeitweilig geht sie über 12.000, ist aber zu Kriegsbeginn, pendelt sich's ungefähr wieder bei 6.000, 8.000 Häftlingen ein. Nach Kriegsbeginn steigt die dann rapide an. Wir haben also bis 1939 im September die Situation, dass dass ungefähr so viele Häftlinge im Lager sind, wie für die das Lager geplant gewesen ist. Also dass die Lebensbedingungen, wenn man sie mit denen nach Kriegsbeginn und vor allem im späteren Krieg vergleicht, dass die besser sind. Wenn wir Schilderungen hören vom KZ-System, und es ist oft so, dass die Zeit im Krieg 1941, 42, 43 betreffen, da ist es natürlich furchtbar. Dagegen ist natürlich die Situation in der Vorkriegszeit vergleichsweise besser. Es gibt mehrere wesentliche Unterschiede in dem KZ-System zwischen, also der Krieg, das Beginn, dass Deutschland den Krieg beginnt, das ist schon eine zentrale Zäsur im KZ-Wesen. Da ändern sich die Bedingungen bedeutend. Eines der wesentlichen Punkte ist, dass die SS gleich zu Kriegsbeginn die Essensrationen deutlich beschneidet und die Arbeitslast, das Arbeitstempo deutlich erhöht. Und das ist dann, damit ist eine Entwicklung begonnen, die den ganzen Krieg weitergeht. Die Essensrationen sinken kontinuierlich ab. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass eine bis dahin ja rein reichsdeutsche Häftlingsgesellschaft, wenn man es mal so nennen will, ja plötzlich international wird. Dass auf einmal andere Gruppen, und es dauert gar nicht lange, bereits das erste Land, das ja überfallen wird, Polen, da werden sehr, sehr viele Häftlinge, also sehr, sehr viele gerade Leute des Widerstands gegen die deutsche Okkupation verhaftet und nach Sachsenhausen gebracht. Es dauert bis Mitte 1940 und dann sind die Polen die größte Häftlingsgruppe im Lager. Das heißt, es sind mehr Polen im Lager, als deutsche Häftlinge dort gewesen sind. Und das ändert natürlich auch viel an der Binnenstruktur in diesen, der Häftlinge untereinander, an diesen Hierarchien. Und dann steigt die Häftlingszahl ja bis Kriegsende, im Januar 1945 hat der Gesamtkomplex des KZ Sachsenhausen 78.000 Häftlinge, wobei aber wichtig ist, dass die natürlich nicht alle nur zu einem geringeren Teil in diesem Stammlager, wie es heißt, dieses Oranienburger Lager sitzen, untergebracht sind, sondern dass ab vor allem 1942, was ich schon mal so angedeutet habe, mit der Vermietung der Häftlingsarbeitskraft an die deutsche Kriegswirtschaft geht einher, dass Außenlager gegründet werden an Fabrikstandorten. Es entsteht ein riesiges Netz von nahezu 100 Außenlagern rund um das Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Mehrzahl der Häftlinge ist tatsächlich dort untergebracht. Die Höchstzahl von Gefangenen im Stammlager ist auch im Januar 1945 mit 25.000. Also da ist dieses Lager zweieinhalbfach überbelegt, was schon katastrophale Zustände sind. Aber tatsächlich sind die Mehrheit der Häftlinge in Außenlagern untergebracht.
Und diese Außenlager sind ja dann auch oft für die Zwangsarbeit da, zum Beispiel das Klinkerwerk Oranienberg.
Das Klinkerwerk in Oranienburg ist die erste, ist das erste Außenlager, das die SS begründet. Das liegt 3 Kilometer vom Lager Sachsenhausen entfernt. Spätere Außenlager liegen weit von Sachsenhausen entfernt. Die liegen zum Teil mitten in Berlin, in Siemensstadt, also im heutigen Siemensstadt, im Westen Berlins, also an verschiedenen Standorten. Bei diesen Fabriken selber. Das Klinkerwerk ist ein Außenlager, womit also diese Politik dieser Außenlager beginnt. Es ist aber damals noch das Ziel der SS 38, dass die eigentlich gedacht haben, sie wollen selber wirtschaftlich tätig werden. Die SS gründet mehrere SS-eigene Unternehmen und eine ist die Deutsche Erd- und Steinwerke-Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, die Bauprodukte, Steine, Ziegelsteine, aber auch Granitsteine produziert, um die großen Bauvorhaben von Albert Speer in Berlin, um dafür als Lieferant zur Verfügung zu stehen. Das hatten die sich als Markt erkoren. Es sieht ja in der Vorkriegszeit auch so aus, dass das eine ökonomisch erfolgversprechende Strategie ist. Und diese Deutsche Erd- und Steinwerke, die betreiben Klinker, sogenannte Klinker, also Ziegelwerke in Sachsenhausen, also neben Sachsenhausen in Oranienburg und auch später in Neuengamme. Und dann mehrere Steinbrüche, wo diese Granitsteine oder anderen Schmucksteine abgebaut werden, mit deren Speer baut ja innen aus Klinkern, relativ kostengünstig. Und das ist ja nur außen mit diesen repräsentativen Steinen, die man in diesen erhaltenen Nazi-Gebäuden, zum Beispiel in Nürnberg, Reichsparteitagsgelände sehen kann. Das ist nur außen mit diesen Granitplatten verblendet. Und diese Steine werden abgebaut in den Steinbrüchen von Mauthausen, von Flossenbürg und von Natzweiler im Elsass, wo unter furchtbaren Bedingungen Häftlinge diese Steine mit primitivsten Werkzeug rauspickeln und unter grauenhaften Bedingungen wackelige Leitern herabtragen müssen. Und diese Klinkerwerke, das Klinkerwerk in Oranienburg, da baut die SS im Sommer 1938 tatsächlich schon, also diese Deutsche Erd- und Steinwerke als SS-Betrieb bauen dort eine Ziegelfabrik auf, in der nach einem sehr modernen Verfahren, Trockenpressverfahren, Ziegel hergestellt werden sollen. Unglücklicherweise stellt sich raus, dass der Ton, man hat auch eine Tongrube in der Nähe, wo der Ton herkommen soll, dass der Ton einfach nicht für dieses Pressverfahren geeignet ist. Also das ist ein großer ökonomischer Verlust, dieses Klinkerwerk in Oranienburg. Der Weg dorthin für die Häftlinge ist aber ein furchtbarer, weil die SS, und vielleicht komme ich jetzt auf den Sinn von Arbeit nochmal in Lagern, also ein wesentlicher Bestandteil der Haftbedingungen oder was den Alltag wesentlich prägt, ist Arbeit. Es gibt einen Zwang zur Arbeit in den Konzentrationslagern. Also jeder Häftling muss jeden Tag in die Arbeit. In der Vorkriegszeit ist es, dass man sonntags frei hatte. Das wird aber auch zum Teil dann in der Kriegszeit abgeschafft. Jeder Häftling muss arbeiten und diese Arbeit wird so ausgerichtet, dass sie ein Maximum an Demütigung und körperlicher Qual auch für die Häftlinge bedeutet. Es geht der SS darum, dass diese Arbeit einerseits einen bestimmten ökonomischen Effekt, also es soll eine Leistung erbracht werden, die dann genutzt werden kann. Es soll aber andererseits ist es ein Mittel, die Häftlinge zu quälen. So ist es angelegt. Und in diesem Klinkerwerk müssen Häftlinge deshalb mit primitivsten Werkzeugen zunächst dieses Klinkerwerk errichten. Da sind an diesem Ort bereits vorhandene Betonfundamente sind abzureißen, was einfach mit der Hand mit Pickeln gemacht werden muss. Die Sandsäcke werden nicht mit elektrisch oder maschinell betriebenen Lorenbahnen in die Werkshallen gefahren, sondern Häftlinge müssen sie auf dem Rücken schleppen oder diese Loren zu mehreren schieben. Das ist dieses Prinzip der Arbeit vor allem in der Vorkriegszeit, wo es der SS der Punkt, dass man hätte, dass diese ganze Arbeit wesentlich effizienter durch bessere Arbeitsbedingungen und maschinelle Unterstützung hätte leisten können, das interessiert die SS nicht, sondern ein mindestens genauso wichtiger Punkt ist einfach, dass die Häftlinge gequält werden. Und deshalb wird ihnen für diese Arbeit das primitivste Werkzeug und man nimmt es in Kauf, dass die Arbeit deswegen länger dauert, weniger effizient geschieht, weil eben diese Arbeit diese beiden Zielrichtungen gleichermaßen verfolgt. Und das ist was sich so ändert, aber erst 1942, als der Krieg Stalingrad, also der Krieg vor Moskau, gerät der deutsche Vormarsch in Stocken. Dann kommt dieses für die Deutschen Debakel in Stalingrad. Da ist einfach klar, dass man jetzt wesentlich was ändern muss in der Kriegsstrategie und dass man schnell Waffen braucht und dass diese Waffenproduktion massiv angekurbelt werden muss. Und da fällt dann die Entscheidung, Häftlinge einzusetzen dabei. Und da fällt eben auch die Entscheidung, diese Zwangsarbeit nicht mehr unter der Aufsicht und zum ökonomischen Nutzen der SS stattfinden soll, sondern dass die SS diese Arbeitskräfte an die deutsche Kriegswirtschaft vermietet. Und dann sind die Häftlinge in diesen Lagern an den Fabrikstandorten untergebracht. Und das bedeutet eine Erleichterung der Arbeitsbedingungen für sie dort, weil einfach dieses Moment des Quälens wegfällt. Die deutsche Rüstungsindustrie ist daran interessiert, dass diese Arbeit geschieht. Und das hat für Häftlinge auch Vorteile, weil einfach es abgestellt wird, dass die SS, was früher üblich war während der Arbeit, die ganze Zeit auf die Häftlinge einschlägt. Also diese Dauerpräsenz von Gewalt wird abgestellt. Und manche Werke geben auch zusätzliche Ernährung an die Häftlinge, um einfach diese Kraft zu erhalten. Auf der anderen Seite muss man immer dazu sagen, ist es natürlich, aber also ein Häftling ist für die deutsche Rüstungsindustrie so lange interessant, solange er arbeiten kann. Häftlinge, die krank werden und nicht mehr arbeiten können, die werden sehr erbarmungslos an die SS zurückgegeben, ausgetauscht gegen andere. Und die SS hat von jeher die Politik gehabt, dass Häftlinge, die nicht arbeiten können, für sie völlig uninteressant sind. Und dass die einfach dem Tod preisgegeben werden. Es geschieht anfangs, indem man sie einfach in sogenannte Schonungsblock setzt und vor sich hin vegetieren lässt bei minimalster Versorgung, einfach dem Tod preisgibt und wechselt dann 1941, 42 hin zu einer sehr gezielten Selektionspolitik in den Krankenbauten, wo immer wieder diejenigen ausgesondert werden, die nicht mehr arbeitsfähig und nicht mehr auch heilungsfähig in ihrer Krankheit erscheinen und die dann gezielt ermordet werden.
Einen Aspekt, den ich bei meinem Besuch in Sachsenhausen im letzten Jahr besonders eindrücklich fand, war die Schuhprüfstrecke, die ich als solche in anderen KZs noch nicht gesehen habe. Warum wurde genau diese Strafeinrichtung gerade in Sachsenhausen angelegt?
Die Schuhprüfstrecke in Sachsenhausen ist tatsächlich ein Unikum. Es gibt sie nur einmal und diese Schuhprüfstrecke besteht in Sachsenhausen. Strafeinrichtung, haben Sie gesagt. Es ist eine, ich würde es anders sagen, es ist eine Aufbauen, sie gehört eigentlich gar nicht der SS. Es ist eine Einrichtung, eine Anlage, die das Reichsamt für Wirtschaftsaufbau, Ausbau betreibt. Die deutsche Schuhindustrie finanziert und betreibt diese Schulprüfstrecke, errichtet sie auch. Sie verläuft rund um den Appellplatz in Sachsenhausen und dient dazu, Schuhsohlen zu testen. Darum geht es. Es ist also in erster Linie mal ein von der deutschen Schuhindustrie eingerichtete Anlage, wo es darum geht, ja, Tests zu machen, welche Lederersatzpräparate auf Schuhsohlen am besten den Bedingungen entsprechen. Diese Schuhprüfstrecke ist, muss man sich so vorstellen, dass etwa alle 5-6 Meter ein anderer Belag kommt. Also es ist Ziegelstein, dann ist es Asphalt, dann ist es Sand, manchmal ist es so Wasser, was da steht, dann ist es Kiesel. Also der Belag ändert sich und das Prinzip war, also der Hintergrund war, dass Deutschland traditionell Leder importiert hat. Hier gibt es keine großen Flächen für große Tierherden. Dass aber natürlich in der Kriegssituation eine Autarkiepolitik gefahren worden ist, dass man also nichts mehr importiert hat und dass das das Problem macht, dass man kein Leder für Schuhe hat. Und man kannte aus dem Ersten Weltkrieg die Situation sehr genau. Im Ersten Weltkrieg ist auch dieses ganze Leder, was Deutschland zur Verfügung hatte, in die Produktion von Armeestiefeln geflossen. Und es hat zu neben den Hungeraufständen, die es im Ersten Weltkrieg von der Bevölkerung gab, hat es auch zu Aufständen geführt, dass Leute keine Schuhe mehr hatten. Die Zivilisten hatten keine Schuhe mehr. Und es hat zu massiven Protesten geführt. Und die Schuhindustrie hat deswegen begonnen, Lederersatzprodukte zu entwerfen. Also wie kann man Schuhe besohlen mit einem Produkt, das man künstlich herstellen kann? Da gab es verschiedene Verfahren. Eins ist zum Beispiel dieses bekannte Buna, dieser Gummistoff, der in den Buna-Werken in Auschwitz produziert worden ist. Es gab aber auch noch verschiedene andere Verfahren, wo man Lederreste, die beim Zuschnitt von Schuhen entstehen, klein zermörsert hat und mit verschiedenen Klebstoffen vermengt und auf Platten aufgestrichen. Und dann war eben die Frage, welches dieser Materialien ist am abriebsfesten? Und um das zu testen, ist man, wenn man jetzt ganz als Naturwissenschaftler an diese Frage rangeht, wäre es natürlich gut, wenn eine gleiche Gruppe von Leuten unter gleichen Wetterbedingungen gleich lang mit diesen Schuhen herumläuft. Und dann kann man nach einer gewissen Zeit am Abend vergleichen, welches Material am besten gehalten hat. Und dem dient diese Schuhprüfstrecke. Man hat Häftlinge, ein Häftlingskommando und dann macht ganz typisch eigentlich die deutsche Schuhindustrie, mietet Häftlinge vom KZ für eine Form der Zwangsarbeit. Nämlich, dass die den ganzen Tag im Kreis laufen mit den verschiedenen Produkten besohlten Schuhe. Und der Leiter der Chef dieser Schuhprüfstrecke, der dann auch ein Kommando beaufsichtigte, die diese Besohlung vornahmen. Die Firmen haben die Proben ins Lager geschickt. Dann wurden in einer Schuhwerkstatt die Testpaare entsprechend präpariert. Das ist auch ein Zivilist gewesen, ein Schuhmachermeister. Dieses Häftlingskommando nun ist ein Kommando, das die SS gegen Bezahlung der Schuhindustrie zur Verfügung stellt. Jetzt sind aber die Bedingungen in diesem Häftlingskommando sehr hart, weil die einfach zum Teil die Häftlinge sind ausgemergelt. Die Schuhprüfstrecke beginnt im Sommer 1940, nimmt die den Betrieb auf und wird eigentlich bis Ende 1944 in Sachsenhausen betrieben, 4 Jahre lang. Und die Häftlinge sind einfach bringen nicht genügend Gewicht im Vergleich zu was ein deutscher Zivilist wiegen würde. Und deswegen müssen die auch noch mit Steinen beladene Rucksäcke schleppen, um diese Testergebnisse herzukriegen. Und das ist ein äußerst mühsames und schwieriges Kommando. Und die SS erkennt früh, dass das eigentlich als Strafkompanie sehr geeignet ist. Und sie verwendet als Häftlinge, die in dieses Kommando eingewiesen werden, die Häftlinge der Strafkompanie. Die Strafkompanie ist ein spezieller Bereich im Lager, der abgegrenzt ist mit Zäunen noch vom Rest vom Lager und wo einerseits Häftlinge reinkommen, die gegen diese Lagerordnung, die sie verstoßen haben in irgendeiner Form. Andererseits aber auch manche Häftlingsgruppen grundsätzlich, also homosexuelle Häftlinge, Sinti- und Roma-Häftlinge, auch Zeugen Jehovas, Häftlinge, jüdische Häftlinge, die kommen grundsätzlich in diese Strafkompanie und zeitweise auch alle Neuankömmlinge im Lager sind eine Zeit lang in der Strafkompanie untergebracht, einfach um ihnen am Anfang gleich durch so einen Initialschock die Hoffnung zu nehmen, dass man da zeigte sich das Lager von seiner härtesten Form. Und das sind die Häftlinge, die die SS gezielt für dieses Kommando aussucht. Wir haben im Archiv eine Reihe von sehr viele, so kleine sind überliefert, also haben sich erhalten. Das sind so Einweisungen ins Schulläuferkommando. Das sind wie so Strafbescheide. Darauf ist immer der Name des Häftlings genannt. Das Vergehen, Rauchen am Arbeitsplatz kann das sein. Erzählen von Witzen, die auf der Arbeit oder von deutschlandfeindlicher Propaganda. Und dann wird die Anzahl der Monate, die diese Leute in diesem Schulläuferkommando, wie es heißt, zubringen müssen. Also es ist so ein doppelt genutzt, von der SS doppelt genutzt ist. Einerseits ist es eine Form der Zwangsarbeit, die Geld einbringt, weil die Schuhindustrie für diese Häftlinge bezahlt. Und zum Zweiten ist es ein Strafkommando. Und 1944 wird dann noch eine dritte Form der Nutzung für diese Häftlinge erfolgt dann, und zwar als Opfer von Menschenversuchen, also Medizinversuchen. Da geht es darum, dass die Marine, die Reichsmarine, Amphetaminpräparate, also Wachhaltemittel, testen will, weil man die U-Boot-Soldaten damit ja ausrüsten will, damit unter Drogen setzen will, damit sie im langen Dienst besser durchhalten. Die müssen irgendwie 48 Stunden Patrouille fahren. Und da hat man verschiedene auf dem Markt bereits bekannte Amphetaminpräparate da. Und man will einfach testen, welche die geringsten Nebenwirkungen haben, wenn sie unter körperlicher Belastung gegeben werden. Und da wählt man sich dieses Schuhprüfkommando aus und nimmt eine Untergruppe dieser. Die Schuhprüfkommando hat etwa 140 Häftlinge, die den ganzen Tag um diesen Appellplatz marschieren. Und da wählt man eine Untergruppe. Das sind mehrere Vergleichstests, wo man jeweils 20 Häftlinge auswählt und denen dann verschiedene Präparate gibt. Und dann einfach vergleicht, wie lange die laufen, wie lange die durchhalten. Das ist so der dritte Dings. Das hat es mit dieser Schuhprüfstrecke auf sich.
Einen weiteren Aspekt, das ist zwar nur ein Detail, aber ich fand es auch unglaublich eindrücklich, ist das, was man erfährt, wenn man in das Krematorium reingeht, nämlich dass im Verlauf des Zweiten Weltkriegs die dortigen Pathologen anatomische Untersuchungen nur noch vorgetäuscht haben, den toten Menschen den typischen Y-Schnitt zugefügt haben, dann aber nichts weiter gemacht haben. Einfach weil es so viele Tote gab, dass gar nichts anderes mehr möglich war. Das muss ja heißen, dass der Lageralltag Richtung Kriegsende, Sie haben es auch schon angesprochen, immer unerträglicher geworden sein musste.
Ja, das ist natürlich, dass die Anzahl der täglichen kremierten Leichen, die steigt beständig an. Wenn Sie die Gesamtzeit der Existenz des Konzentrationslagers Sachsenhausen betrachten, dann ist es, dass das erste lagereigene Krematorium erst in Anführungszeichen im Januar 1940 in Betrieb genommen wird. Bis dahin ist die Zahl der anfallenden Toten in einer Größenordnung, dass man die Kremierung außerhalb des Lagers vornehmen kann. Also die Leichen werden in das Krematorium Baumschulenweg in Berlin gefahren, in Leichentransporten. Man hat kein lagereigenes Krematorium. Und da zeigt sich auch wieder der Einfluss von diesem Kriegsbeginn. Wenig nach Kriegsbeginn als die Bedingungen, die Essensrationen werden gekürzt, die Arbeitsbelastung steigt und die Belegungsdichte steigt heftig an. Und da ist es so, dass die Zahl der Toten so weit steigt, dass man das nicht mehr einerseits aus Verschleierungsgründen, aber andererseits auch technisch nicht mehr schafft, die vielen Leichen in ein externes Krematorium zu fahren. Und ab dann gibt es in Sachsenhausen eigene Krematorien. Und auch da ist es so eine Geschichte, dass man, es beginnt mit einem Ofen, dann werden zwei Öfen aufgestellt. Die größte Mordaktion in Sachsenhausen ist die Erschießung der sowjetischen Kriegsgefangenen im Herbst 1941, als innerhalb von wenigen Wochen 10.000 sowjetische Kriegsgefangene erschossen werden. Die werden aus Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht in die Konzentrationslager verlegt, 10.000 nach Sachsenhausen, nur zu ihrer Erschießung. Und da extra in Vorbereitung der Aktion werden 4 Öfen aufgestellt. Also die Zahl dieser Öfen wächst ständig. Und es gibt Aussagen von Oranienburgern, die über diese Rauchbelastung gehen, dass dieser Krematoriumsofen in der Spätzeit des Krieges Ende 43 und das Jahr 44, 45 im Grunde andauernd in Betrieb war. Zu dieser anatomischen Untersuchung, ich hatte ja anfangs gesagt, dass die traditionellen Behörden wie Gerichte, dass die anfangs versucht haben, dieses KZ-System, eine Auflösung des KZ-Systems zu erwirken. Und das war immer dieses Argument, dass eine gerichtsärztliche Leichenbeschau muss gegeben sein und also solche Forderungen wurden da erstellt. Und Himmler hat diese Forderung scheinerfüllt, indem er dem SS-Ärztestab Pathologen beigefügt hat und früh schon in Sachsenhausen, auch in den anderen Lagern, einen Sektionsraum hat errichten lassen, eine Pathologie, in der angeblich jeder tote Häftling untersucht worden ist. Wenn man auf die Totenscheine, die Sterbegründe der Häftlinge schaut, die dann in den Unterlagen festgehalten worden sind, dann findet man ausschließlich eigentlich natürliche Todesursachen. Man findet selten mal auf Befehl des Reichsführers SS Heinrich Himmler erschossen, aber man findet nie diese vielen Toten, die von SS-Männern in exzessiven Gewaltausbrüchen ermordet worden sind, sondern es sind immer, dass die entweder Tuberkulose, es gibt so 18 Todesursachen, Körperschwäche, die zu diesem Tod geführt haben. Und dieser Lagerpathologe hat zu keiner Zeit eigentlich im Lager alle Toten seziert, sondern es ist von vornherein, hat Häftlinge eingesetzt, die diese Arbeit machen mussten. Wir sind ganz gut darüber informiert, deshalb, es gibt eine große Gruppe tschechischer Studenten, die nach Protesten in Prag, nach der deutschen Okkupation, verhaftet werden. Da sind auch Medizinstudenten drunter. Und die müssen in der Pathologie arbeiten im Jahr 1939, 40 und diese Sektionen vornehmen. Und die beschreiben uns, dass es eigentlich, egal was die Sektion ergeben hat, dass das immer diese gleichen Todesursachen eingetragen werden mussten. Also das hat die SS nie sehr ernst genommen. Es ist nur solange die Leichen in die Krematorien in Berlin gingen, solange war es eben nötig, dass die Leichen diese Spuren einer angeblichen pathologischen Untersuchung aufgewiesen haben. Das ist später, geschieht sowas aus Forschungszwecken. Einzelne SS-Ärzte interessieren sich für Phänomene und lassen dann Leichen obduzieren. Aber die große Menge wird nicht mehr seziert. Und ich weiß auch nicht, mit diesem Y-Schnitt, es ist manchmal, Häftlinge erzählen irgendwas, ob es tatsächlich diese Spätzeit betroffen hat. Ich glaube nicht, dass das bei der Mehrheit, die Mehrheit der, Sie haben ja diese Station Z dort besichtigt. Das ist ein Gebäude, das in den mittleren 40er Jahren, also gegen Ende 1943 dort errichtet wird. Und dass im Grunde die Tötungsanlagen wie diese Genickschussanlage, die Gaskammer und das Krematorium in einem Haus vereinigt. Und ich glaube nicht, dass das da noch passiert ist, sondern sind einfach die, oder zumindest nicht in der Regel. Da ist diese Leichenkremierung, die SS hat die Spuren durch diese Kremierung schon verwischt. Also diese Vortäuschung, dass dort immer, was passiert bis zum Schluss ist, dass es Totenscheine gibt, die eine angebliche natürliche Todesursache angeben. Aber eine, dass man da auch alle Leichen seziert hätte, dazu sind es viel zu viele Tote in den letzten Kriegsjahren.
Spielt das KZ Sachsenhausen eine Rolle bei der Koordination des Holocausts? Also gab es da zum Beispiel Zwischenstopps auf dem Weg Richtung Auschwitz oder Treblinka und ähnliche Orte?
Das ist nicht der Fall. Also in dieser Form hat Sachsenhausen da keine Rolle gespielt, sondern diese Transporte in die Sterbelager, vor allem die der Aktion Reinhardt, die erfolgen direkt. Und diese Zwischenstopps, der Zug hält halt dann nachts an auf einem Bahnhof. Die SS-Begleitmannschaft hat Freizeit und man lässt die Häftlinge in diesem Zug ohne Wasser aushalten. Da gibt es sehr viele Schilderungen, wie Ortschaften mitkriegen, dass diese Züge mit den vor Durst schreienden Menschen die ganze Nacht in diesem Ding stehen. Also das ist, dass man die über Nacht aus dem Zug geholt hätte und untergebracht hätte, das findet überhaupt nicht statt, sowas. Was stattfindet, ist, dass Häftlinge, die aus Osteuropa, das hat jetzt aber nichts mit dem Holocaust zu tun, die aus Osteuropa als dort verhaftet werden und dann nach Deutschland überstellt werden und in die verschiedenen KZs verteilt werden sollen zur Zwangsarbeit. Die kommen dann an in Sachsenhausen. Da ist Sachsenhausen tatsächlich für die aus dem nördlichen Osten kommenden, also Polen und aus den baltischen Ländern, da ist Sachsenhausen sowieso ein Verteillager. Da kommen diese Häftlinge an, werden nach ihren Berufen erfasst, meistens in Außenlagern zwischenuntergebracht. Das ist oft das Heinkelwerk, das auch in Oranienburg liegt. Da ist eine Halle, die durch einen Bombentreffer unbrauchbar geworden ist, wo die Häftlinge dann über Nacht untergebracht werden, bevor sie in Transporte nach Buchenwald oder Mauthausen zusammengestellt weiterverlegt werden. Das sind aber Häftlinge, die zur Zwangsarbeit genutzt werden sollen. Häftlinge, die ermordet werden sollen in diesen Lagern, die lässt man einfach in diesen Zügen. Sachsenhausen ist aber natürlich der Holocaust ist ja ein gesamtes Phänomen, das einerseits die komplette Ermordung aller jüdischen Menschen in Europa zum Ziel hat. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass sich der deutsche Staat ihr Eigentum aneignet. Und das geht so weit, dass man selbst die Koffer mit den kärglichen Ausrüstungsgegenständen, Kleidungsstücken, die Leute dann, wenn die Deportation erfolgt, haben die Leute ja schon alles verloren. Die sind seit Jahren arbeitslos, die sind seit Jahren wenn sie in Deutschland leben, in Judenhäusern untergebracht, wenn sie in Osteuropa leben, in Ghettos eingepfercht. Also die haben nur noch diese kleinen Köfferchen. Oft sind Fotos drin, Familienfotos, was diesen Leuten wichtig war. Und selbst diese Dinge werden in Auschwitz bei den ankommenden Zügen separiert und von Häftlingskommandos aufgearbeitet, da werden die Fotos weggeworfen und die Schuhe und Koffer und Mäntel und was alles ins Deutsche Reich geschickt. Und wenn es nur, dass man es als Lumpen zerrissen hat, dazu zu verwenden. Und da ist Sachsenhausen die Anlaufstelle, weil es einfach so einen großen SS-Standort hat und dort kommen all diese Transporte aus Auschwitz an. Das sind einerseits sehr viele Lederwaren, Das sind andererseits auch die wenigen, das ist mal ein Pelzmantel oder so, dass es noch Sachen gibt, die verwertet werden sollen, wie sie sind. Und es sind vor allem die Zähne, die Goldzähne, die in Auschwitz den Toten ausgebrochen werden. Und das ist in Sachsenhausen, dessen Funktion es ist, diese ja Güter weiter, also Haare natürlich, die den Toten abgeschnittenen Haare, diese Güter weiter zu bearbeiten, aufzuteilen, zu reinigen, weiterzuschicken. Und da gibt es in Sachsenhausen ein Kommando, die müssen, ein Trennkommando nennt sich das, die müssen jeden ankommenden Schuh, der sowieso nur weggeschmissen werden soll oder als Lederbestandteile zerrieben werden soll, auftrennen, weil es halt in Einzelfällen vorgekommen ist, dass Deportierte die letzten Wertsachen, die sie noch hatten, in ihren Koffern Taschen eingenäht, in ihren Sohlen versteckt hatten. Und es sind auf dem Lagergelände in Sachsenhausen eine große Menge in so einer Müllgrube von Lederstücken gefunden worden, die bei diesem Trennkommando entstanden sind. Das Trennkommando war streng abgeschottet vom restlichen Lager, weil man natürlich Angst hatte, dass die gefundenen Wertsachen gestohlen würden. Tatsächlich ist damit auch ein sehr schwunghafter Handel erfolgt. Vor allem die SS-Leute haben sich an diesen Sachen bedient, haben Wertsachen, das sind mal Edelsteine, das sind Goldmünzen, diese Sachen gestohlen und weiterverkauft. Und das ist so im Wesentlichen der Punkt, den Sachsenhausen da leistet, diesen Beitrag zum Holocaust, ist die Verwertung der Gegenstände, die den Ermordeten noch vor der Ermordung abgenommen wurden.
Wie verlaufen die letzten Wochen und Tage des KZ Sachsenhausen? Wie findet die Befreiung statt?
Man muss ein bisschen ausholen. Es gibt Lagerräumungen. Die SS fährt die Politik, dass man keinen Häftling in die Hand des Feindes fallen lassen will. Also man will vermeiden, dass Häftlinge befreit werden. Deswegen evakuiert im reinsten lateinischen Sinne. Evakuierung hat heute ja so eine Konnotation, dass man jemanden in Sicherheit bringt. Lateinisch heißt evakuieren eigentlich nur entleeren, evacuo. Und deshalb werden die Häftlinge der Lager, die im Bereich der vorrückenden Front liegen, die werden aufgelöst und die Häftlinge werden verlegt. Das ist bei den westlichen Lagern so, wo die Front ja von der Landung in der Normandie aus 1944 vorrückt. Und das ist im Osten so, wo die Rote Armee die Front von Osten kommt. Und da entwickelt die SS ein Prozedere, wie so Lagerauflösungen stattfinden sollen. Und zwar, dass man sicher alle Beweisstücke vernichtet, also dass man die Akten verbrennt, dass man die Mordanlagen deinstalliert. Dann ist ein zweiter Punkt, dass man die Außenlager auflöst und zurückführt ins Hauptlager, dass man die sogenannten Marschunfähigen ermordet. Also das sind Häftlinge, die zu schwach sind, um den Marsch, den man den Häftlingen zuzumuten plant, noch durchzuhalten. Dann außerdem ermordet man Häftlinge, die als politisch gefährliche gelten. Das sind langjährige Funktionshäftlinge, die einfach Einblick in Verbrechenskomplexe haben. Es sind auch sehr hochrangige Kommunisten, die man in keinem Fall überleben lassen will. Und dann ist es so, dass man den Todesmärsche plant. Der Begriff Todesmarsch ist ein Wort, das Häftlinge geprägt haben. Man schickt einfach die gesamte Lagerpopulation in 500er Kolonnen los in Richtung Ostsee. Also das ist bei Sachsenhausen in Richtung Ostsee, bei den süddeutschen Lagern geht es in Richtung Alpen, weil da so vage die Vorstellung in der SS herrscht, dass man in der einerseits Alpenfestung, wo man sich verschanzen will, und die nördlichen norddeutschen Lager hoffen, in Norwegen überdauern zu können. Und da will man die Häftlinge mitnehmen. Was in keiner, weder im Süden noch im Norden gelingt natürlich. Und in Sachsenhausen, das sind so Evakuierungsvorbereitungen, die nach einem ganz bestimmten Plan ablaufen. Und in Sachsenhausen ist es so, dass diese Evakuierungsvorbereitungen schon im Januar 1945, am 31. Januar in Gang gesetzt werden müssen oder werden, weil da der erste russische Vorstoß, der erste Vorstoß der Roten Armee über die Oder stattfindet. Dieser Vorstoß ist nur kurz, die werden wieder zurückgeschlagen und müssen wieder zurückweichen. Aber das hat dazu geführt, dass in Sachsenhausen diese Evakuierungsvorbereitungen losgetreten worden sind. Und deswegen erfolgen sie in Sachsenhausen in einer viel größeren Gründlichkeit, als sie in anderen Konzentrationslagern auf dem deutschen Boden stattfinden. Einerseits zeigt sich das ihnen darin, dass eine sehr umfassende Aktenvernichtung stattfindet, mit dem Ergebnis, dass wir heute nur noch sehr wenige jetzt verglichen, zum Beispiel was die Kollegen in der Gedenkstätte Buchenwald oder Dachau noch an Unterlagen über die Häftlinge haben, ist Sachsenhausen. Es ist ganz schlimm bei uns. Sie haben vielleicht öfter gesehen, dass ich niemals so richtig konkrete Zahlen gesagt habe, wie viele Tausend sind es, weil wir das einfach aufgrund fehlender Akten kaum sagen können. Das und dann, was die Ermordung der sogenannten Marschunfähigen betrifft. Da finden den gesamten Februar über Selektionen statt, einerseits im Krankenbau, aber auch im gesamten Häftlingslager, in den Außenlagern. Und die dabei als marschunfähigen Selektierten werden da nochmal in zwei Kategorien aufgeteilt. Einerseits, das sind die marschunfähigen Schwächlichen, die werden in sogenannte Sterbelager verlegt. Als Sterbelager gilt damals Mauthausen und dann Bergen-Belsen. Also es finden große Transporte statt nach Mauthausen und Bergen-Belsen, wo die Ankommenden in Bergen-Belsen zum Beispiel, da stehen noch nicht mal Baracken. Die werden es ist Winter. Im Februar, März 45 draußen auf dem blanken Boden untergebracht und sterben dort in großer Zahl, weil es ja ohnehin die Schwächlichen sind. Oder diejenigen aus dem Krankenrevier, die so krank und schwach sind, dass man sie noch nicht mal im Transport in ein anderes Lager schicken kann, die werden in großer Zahl in Sachsenhausen im Bereich des Krematoriums, in der Gaskammer, in der Erschießungsanlage ermordet. Und ich habe das mal für einen Aufsatz zahlenmäßig versucht zu erfassen. Und dabei kann man zeigen, dass anhand der Transporte, die sich nachweisen lassen und der in Sachsenhausen Ermordeten, dass innerhalb eines Monats 16.000 Häftlinge ermordet werden oder in andere Lager. Also die Lagerbelegschaft wird nochmal massiv reduziert. Und das ist, würde ich schon als größte Mordaktion des KZ Sachsenhausen, die nochmal deutlich diejenige gegen die sowjetischen Kriegsgefangenen mit den 10.000 Opfern übertrifft. Und der Grund ist einfach, also was besonders furchtbar auch daran ist, jetzt aus medizinhistorischer Perspektive, ist, dass es Ärzte sind. Diese Selektion findet auf medizinischen Kriterien statt. Also wer ist noch, kann diesen Marsch noch durchhalten und wer nicht. Und er wird von Ärzten durchgeführt. Und denen geht es eigentlich nur darum, dass diese Kranken und Schwachen die eigene Flucht behindern würden. Und deswegen werden die ermordet. Also es ist eine massive Zahl. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht. Das ist so ein richtig dantisches Szenario, das sich da abspielt. Es gibt sehr viele Häftlingsberichte, die darüber sprechen, wie allein dieser Transport der im Krankenrevier Selektierten in die Tötungsanlagen auf dem Industriehof, wie das funktioniert, ganz furchtbar. Und dann kommen halt diese ganzen Es sind im Januar 45 kommen noch mal mehrere Transporte aus Auschwitz, die dort noch mal weggeschickt worden sind in Sachsenhausen an. Das tut noch mal den Druck. Es sind sowieso, das Lager in Sachsenhausen ist sehr überfüllt. Dann kommen immer noch neue mit rein. Es ist ein komplett chaotisches Szenario, wo jeder nur noch versucht zu überleben und was natürlich dann auch eine innere, also da ist kein Platz mehr für Solidarität im Lager. Da versuchen kleine Gruppen, die sich gebildet haben, die entweder schon in dem Lager sind oder die gemeinsam dorthin verlegt worden sind, die versuchen zusammenzuhalten und da irgendwie diese Situation zu überleben und sich gegenseitig zu helfen. Und ja, dann ist es das im März 1945 nochmal, da tut das schwedische Rote Kreuz bei Himmler die sogenannten Transporte der weißen Busse verhandeln gegen Devisenzahlungen oder ich weiß nicht, was der Gegenwert ist. Also da erhielt das Rote Kreuz die Erlaubnis, die skandinavischen Gefangenen aus dem Lager zu evakuieren. Da findet diese Aktion Weiße Busse statt, dass das skandinavische Rote Kreuz mit weiß gestrichenen Bussen durch das Kriegsgebiet fährt und die 2000 norwegischen und dänischen Häftlinge aus Sachsenhausen abholt und die nach Schweden bringt, Südschweden bringt. Und dann ist es so, dass 20. April oder 19. April, ich weiß nicht, jetzt nicht genau, um diese Tage der Befehl zum Abmarsch dieses Todesmarsches erfolgt. Und dabei werden 36.000 Häftlinge, sieht man, wie stark auch die Zahl der Häftlinge gesunken ist mittlerweile, die werden in Marsch gesetzt in 500er Gruppen, die dann loslaufen, 200 Kilometer in dieses Niemandsland zwischen den Fronten in Richtung Ostsee. Es findet ein Zwischencamp statt im Beloer Wald, wo dann mehrere kleine Trosse zusammengezogen werden. Da gibt es noch Spuren im Wald, wo diese Männer ohne Essen, ohne ordentliches Schuhwerk, ohne Decken, ohne alles einfach in diesem Wald kampieren. Und man sieht es an Einritzungen in den Bäumen, wo sie nochmal versuchen, sich einfach ja dann deutlich zu machen, dass sie hier waren und Grüße an ihre Familien zu hinterlassen. Zum Teil auch die Baumrinde abzureiben, um sie zu essen. Und dann ja geraten sie irgendwann dieser Tross zwischen die Fronten und werden Anfang Mai 1945 da in der Gegend von Stralsund befreit, teils von den amerikanischen Truppen, die vom Westen kommen, teils von den Truppen der Roten Armee, die von Osten kommen. Das Lager Sachsenhausen selber, da lässt die SS nochmal 3000 Häftlinge zurück, die im Krankenrevier liegen. Also es sind Gefangene, die in der Zwischenzeit nach dem Ende dieser Mordaktion dort noch aufgenommen worden sind. Außerdem gibt es in Sachsenhausen ein Frauenlager mittlerweile. Das habe ich noch nicht gesagt, dass ab Herbst 1944 im Zuge dieser großen Auflösungstransporte aus den Lagern in den besetzten Gebieten in Polen, dass dort auch weibliche Häftlinge, und da wird dann dieser Status als Männerlager aufgegeben, die weiblichen Häftlinge, die ankommen, werden im Wesentlichen in rein weibliche Außenlager verlegt. Aber es gibt einen Bereich in Sachsenhausen im Hauptlager, der nochmal extra abgezäunt ist, das sogenannte Frauenlager. Also das sind 3000 Kranke und Frauen, die in dem Lager zurückgelassen werden. Und die werden von der Roten Armee befreit, als diese auf dem Vorstoß nach Berlin dort vorbeikommt und dann diese Häftlinge befreit. Und da ist es dann so, dass ja das Lager befreit ist, die Rote Armee schickt medizinische Versorgung, schickt Essen und die Häftlinge versuchen sich irgendwie einzurichten. Und es kommen dann vom Todesmarsch all die Häftlinge zurück, die auf dem Todesmarsch befreit worden sind. Die werden in der Regel vom Roten Kreuz mit Essen, mit Decken, mit Schuhwerk ausgerüstet. Und das sind ja in der Regel nicht deutsche Häftlinge. Die große Mehrzahl der Häftlinge zu Kriegsende sind keine Deutschen, die also erstmal in diesem fremden Land gar nicht wissen, wo sie sonst hingehen sollen. Und der einzige Ort, den sie kennen, ist eben dieses Hauptlager von Sachsenhausen. Und da ist es so, dass es noch bis zum August 1945 dauert, bis dieses Lager, in dem all diese Flüchtlinge sind, die befreiten Häftlinge sind, bis die einzelnen Herkunftsländer die Repatriierung organisiert haben, dass diese Häftlinge Fahrtmöglichkeiten bekommen, nach Hause zu reisen, nach Hause gebracht zu werden. Das ist nochmal ein längerer Prozess, bis dieses Lager dann tatsächlich kein befreites Konzentrationslager mehr ist im August 1945.
Von den vielen, vielen Häftlingen in Sachsenhausen, was sind so die prominentesten Beispiele? Wen könnte man kennen, der in Sachsenhausen inhaftiert war oder vielleicht sogar dort gestorben ist?
Martin Niemöller werden die meisten Leute kennen, der Pfarrer der Bekennenden Kirche, der eine sehr wichtige Person im protestantischen Widerstand war. Es sind auch aus anderen Ländern sehr, sehr berühmte Namen, die man jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Wir haben eine Ausstellung gemacht, die nannte sich Hier war das ganze Europa, wo all die Regierungschefs, die aus Norwegen, aus den Niederlanden, aus Frankreich, die ja später die diese europäische Gemeinschaft gemeinsam aufgebaut haben, die in Sachsenhausen saßen. Also da sind schon sehr viele bekannte Leute, auch aus dem kommunistischen Widerstand ist Ernst Schneller ein bekannterer Name. Das sind aber Häftlinge mit besonderen. Es gibt die sogenannten prominenten Baracken. Prominente Häftlinge sind einfach Häftlinge, die sehr bekannt sind, die unter besseren Häftlingsbedingungen in einem Sonderbereich, im sogenannten Sonderlager untergebracht sind. Das ist dort der letzte österreichische demokratische Kanzler Schuschnigg. Das ist die bayerische Königsfamilie. Es werden auch nach dem Attentat vom Juli 1944 werden Angehörige der Attentäter in Sippenhaft genommen und nach Sachsenhausen gebracht. Also unter den Häftlingen sind Stalins Sohn, der in Sachsenhausen umkommt, ist auch so ein Beispiel. Also gibt es einige.
Das nun ehemalige Konzentrationslager Sachsenhausen liegt dann in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands. Wie läuft nun die Aufarbeitung der dort stattgefundenen Verbrechen, die Verfolgung der Täter statt und wann beginnt man auch an diesem Ort der Opfer auf welche Art und Weise zu gedenken?
Zunächst mal ist es so, dass die Gebäude der Lagerkomplex Sachsenhausen von den sowjetischen Besatzungsbehörden und Militärbehörden als Gefangenenlager verwendet wird. Das nennt sich Speziallager. Und also ist direkt, nachdem die letzten KZ-Häftlinge repatriiert sind, übernimmt die sowjetische Militäradministration diesen Komplex und betreibt ihn als Speziallager 5 Jahre lang. Und Häftlinge dieses Speziallagers, das dient zum einen und auch der Entnazifizierung. Also es sind hoch- und mittelrangige und auch kleinrangige Nationalsozialisten, es geht bis zu Blockwarten, die dort eingesperrt werden. Eine Maßnahme der Verfolgung von NS-Tätern. Eine größere Häftlingsgruppe sind auch sowjetische Bürger, die als Kollaborateure gelten, also Sowjets, die in Kriegsgefangenschaft geraten waren, die als Gegner des stalinistischen Systems galten. Und dann ist es eine relativ kleine, aber sehr bekannte Gruppe Jugendliche, deutsche Jugendliche, die als sogenannte Werwölfe angesehen werden. Also Jugendliche unter HJ-Mitgliedern, mitunter einfach völlig willkürlich in diese Aktion geraten. die der ja in den letzten Kriegstagen der und Nachkriegstagen der NS-Untergrundtätigkeit bezichtigt wurden. Und das sind letztlich die deutschen Überlebenden aus dem Speziallager, die wir heute noch als Zeitzeugen haben, stammen aus dieser Gruppe oder sind überhaupt Leute, die im Lager geboren wurden. Das Speziallager ist anders als das KZ von Anfang an auch ein Frauenlager. Also gibt es einen Bereich als Frauenlager. Und da werden natürlich auch Frauen verhaftet, die schwanger sind. Und es werden mehrere Kinder im Speziallager geboren. Also das wäre nochmal ein ganz eigener Bereich, wo man ein ganz eigenes Interview, einen eigenen Podcast in dieser Form drüber machen könnte. Dann wird der Bereich bis in die späten 50er Jahre hinein als von der Nationalen Volksarmee der DDR als ja Armeegelände, das sind ja auch, das beinhaltet ja auch noch diese SS-Baracken, aber da ist eben auch dieser Bereich des Häftlingslagers betroffen. Das ist die Phase der Geschichte, wo auch unglücklicherweise sehr viele der Bauten, die auf dem Lager in Sachsenhausen standen, verschwinden. Für das Speziallager, die Baracken standen ja alle noch. Und mit Ausnahme der Tötungsanlagen im Speziallager gab es keine zielgerechten Ermordungen von Leuten, die Erschießungen, Vergasungen. Die Leute starben dort an Hunger. Aber es findet eben keine planmäßigen Mordaktionen statt. Also das ist der einzige Bereich, diese Station Z, der nicht genutzt wird. Aber ansonsten sind da die ganzen Baracken und die Häftlingsküche und das Krankenbau natürlich alles noch in Verwendung. Und diese Gebäude, ja, teils werden sie von Oranienburger Bürgern wenn das Gelände offen steht, abgetragen. Die Stadt ist sehr schwer vom Krieg in Mitleidenschaft gezogen, weil dort einige Rüstungsindustrie natürlich stand, die von der Häftlingsarbeit profitiert hat, was alliierte Luftangriffe zur Folge hat. Und zum Teil ist es einfach, dass es dieser DDR-Nutzung im Wege steht durch die Volksarmee. So zum Beispiel endet die sogenannte Station Z, die einfach gesprengt wird, weil man dort einen Schießplatz für die Armee errichten will. Und als dann in den späten 50er Jahren so der Wunsch aufkommt, sowohl im Buchenwald als auch in Sachsenhausen, als auch in Ravensbrück, das sind ja die drei Konzentrationslager, die auf dem Gebiet der mittlerweile gegründeten DDR lokalisiert sind, dass man dort Gedenkstätten einrichtet. Da ist es so, dass die Gedenkstättenplaner, die sich vor allem aus deutschen Kommunisten, die in der DDR erleben und die selber in diesem Lager gewesen waren, zusammensetzen, dass die nur sehr wenige Gebäude tatsächlich noch vorfinden, die für eine Nutzung in Frage kommen. Und die Gedenkstätte wird eröffnet 1961. Das ist nicht ganz zufällig einfach in historische Verbindung zu setzen mit dem Mauerbau. Mit dem Mauerbau reagiert die DDR ja auf die Flucht vor allem von Elitengruppen, gut ausgebildeten Gruppen in den Westen und schottet ihr Staatsgebiet ab. Und die Gedenkstätten, natürlich einerseits die Funktion, dass man der Opfer gedenken will und der NS-Verbrechen gedenken will. Es geht aber vor allem auch darum, in der DDR ein antifaschistisches Selbstverständnis, also einen Nationalstolz, diesem jetzt durch Mauer eingekerkerten Volk eine Identität zu geben. Und da hat sich die DDR dazu entschlossen, einfach dass sie das Erbe der Widerstandskämpfer antritt und die ehemaligen Nazis alle im Westen sitzen. Das ist so die Politik, die dann gefahren wird, der auch die Gedenkstätte, die also sehr stark dieses antifaschistische, sozialistische Selbstverständnis der DDR in den Vordergrund stellt und die dann das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Verfolgung von ehemaligen Tätern. Die ehemaligen Nazis wähnt man zum Teil zu Recht, aber nicht vollständig natürlich. Es sind auch etliche hochrangige Nazis in der DDR untergetaucht. Das hat Einfluss auf diese Aufarbeitungsbemühungen. Die sind anfangs in der sowjetischen Besatzungszone, wie auch in der amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone sehr engagiert. Das lässt allerdings nach einer Zeit nach, weil sich in Ost und West ein ähnliches Problem zeigt, dass man einfach die alten Eliten, diese Nazi-Täterschaft endet ja nicht nach SS-Tätern, sondern das sind NS-Richter, das sind Ärzte, die hochrangige Mediziner, die an diesem System beteiligt sind, hochrangige Beamte, die in den Finanzverwaltungen an dieser Ermordung der und Ausrottung der europäischen Juden beteiligt sind. Und das sind natürlich, da zeigt sich ebenfalls dieses Problem, was sich auch im Westen zeigt, dass diese konsequente Verfolgung dieser traditionellen Eliten einfach behindert wird dadurch, dass diese Verfolgung durch die Schüler der Eliten selber erfolgen müsste. Die Richter, die in West und Ost im Amte sind, die sind natürlich ausgebildet worden von diesen ehemaligen NS-Tätern. Und da ist also dass man die jetzt konsequent verfolgt, dieser Drang ist da eher gering und nimmt immer mehr ab. Und dann ist es im Osten eben auch so, dass man dringend angewiesen ist, einfach im Westen auch auf Ärzte, auf Juristen, auf Rechtsanwälte, auf Verwaltungskräfte, um dieses völlig kriegszerstörten beiden Staaten wieder auch wirtschaftlich in Gang zu bringen. Und dahinter steht diese Verfolgungsbemühungen stehen da bald hinter zurück. Das ist auch unterstützt von den jeweiligen. Das wird durch die Blockbildung natürlich noch weiter vorangetrieben. Das kenne ich jetzt vor allem natürlich aus der Perspektive des Westens, weil ich in Westdeutschland aufgewachsen bin, dass da diese Westintegration ist ein wichtiges Ziel der amerikanischen Politik und dem wird sehr bald die Entnazifizierung untergeordnet. Und das behindert. Es dauert tatsächlich fast eine Juristengeneration in Deutschland, bis dann, und das, ja, es gibt, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, aber im Wesentlichen einen neuen Schwung kriegt diese Verfolgung von Tätern in den 80er Jahren. Und in der DDR finden einzelne wenige Verfahren statt, aber das wird sehr bald als ein Problem des Westens erklärt. Und dass die Staatssicherheit dennoch sehr genau Bescheid weiß, welche NS-Täter auf dem Gebiet der DDR erleben, das konnten wir jetzt kürzlich erst erleben in dem Verfahren gegen den mittlerweile 101-jährigen KZ-Wachmann Josef S., der in Brandenburg an der Havel vor Gericht stand, dessen Tochter Ruderin war, die also zum Reisekader der DDR gehörte. Und es war, wie sich jetzt in den Akten gezeigt hat, die im Rahmen dieses Verfahrens gehoben wurden, war die Tätigkeit als KZ-Wachmann von diesem Josef S. den Behörden bekannt. Aber man hat eben einfach nichts gegen ihn unternommen. Und das ist in vielen Fällen in der DDR so gewesen. Der Westen hat sich gar nicht mehr drum gekümmert. Also die geben sich beide wirklich nichts in dieser Hinsicht. Und im Osten hat man aus politischen Gründen einfach darauf auch verzichtet.
Jetzt war ich ja, ich habe es im Gespräch mehrmals erwähnt, letztes Jahr in meiner Funktion als Lehrer mit meiner damaligen Abschlussklasse zu Besuch in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Ich kann nur berichten, dass ich und auch alle Beteiligten von der Darstellung wirklich sehr ergriffen waren. Das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Und deswegen würde ich Sie gerne zum Abschluss jetzt noch bitten, Ihre aktuelle Gedenkstättenarbeit, Ihr Bildungskonzept und Ihre Bildungsangebote vorzustellen.
Wir haben, anders als es in der DDR-Zeit war, in Gedenkstätten und anders als es ab und zu immer wieder von Politikerseite gefordert wird, sind wir gegen Zwangsbesuche. Also es soll nicht jede Klasse gezwungenermaßen einmal eine Gedenkstätte besuchen müssen, sondern wir stellen uns das vor und fördern Besuche, so wie Sie es mit Ihrer Klasse gemacht haben. Wir haben die Klasse vorher auf diesen Besuch vorbereitet und dann auch bei diesem Besuch entsprechend begleitet und das mit ihnen sicher auch nachbereitet. Also, dass die Schüler nicht wie das früher war, dass die einfach für 2 Stunden völlig unvorbereitet hier durchgeführt wurden und dann wieder nach Hause fuhren und dann war es das gewesen. Wir setzen drauf, dass wir interessante Angebote für die Schülerinnen und Schüler machen und dass wir eben auch die Lehrkräfte durch Material, wir haben jetzt eine App im letzten Jahr gelauncht, die verschiedene Objekte, die bei uns in den Ausstellungen liegen, mit ihren Objektgeschichten vorstellt, wo Schüler in Vorbereitung ihres Gedenkstättenbesuchs sich schon mal mit diesen Objekten in Geschichten auseinandersetzen können, Sachen, die sie dann auf dem Gelände wiederfinden. Das ist so eins unserer Prinzipien. Also das Prinzip ist, dass die Schüler nicht durch eine frontale Führung stundenlang nur zuhören, sondern dass sie einfach sich auch selber mit dem Geschehen auseinandersetzen und eine eigene Haltung dazu entwickeln. Und da sind wir sehr bemüht, einfach auch verstärkt längere Formate, dass man nicht nur für 2 Stunden für eine Führung kommt, sondern dass Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Projekttagen neben einem Gang durch die Gedenkstätte auch Elemente haben, wo sie dann selber einzelne Bereiche forschendes Lernen aufarbeiten oder sich mit einzelnen, da gibt es ganz verschiedene Angebote, Orte mit ihren Handykameras festhalten, die sie besonders bewegt haben, das später in der Gruppe zur Diskussion stellen und erläutern, sich damit auseinandersetzen. Also es geht uns darum, eben auch Partizipationsmöglichkeiten anzubieten, dass Schülerinnen und Schüler sich mit diesem Ort auseinandersetzen können und einfach diskutieren können und das auch auf ihren eigenen heutigen Alltag beziehen können. Es ist ja nun, die Zeit des Nationalsozialismus ist schon sehr lange her und anders als früher, wo das Angebot des Zeitzeugengespräches das wesentliche pädagogische Mittel war, dass Schulklassen kamen und hatten dann die Gelegenheit, mit einem Zeitzeugen zu sprechen. Das ist ja eine Gelegenheit, die heutige Schüler leider nicht mehr haben. Und dass wir deswegen auf andere Weise versuchen, dass die Schüler auch aktiv werden zu lassen und zu erreichen und das eben auch zu ihrem eigenen Leben in Beziehung zu setzen. Weil nur dann kann man das, was immer gefordert wird, dass man aus dieser Geschichte lernt. Das bedeutet ja, dass man einfach Prinzipien in der NS-Verfolgung erkennt und Situationen, die Ausgrenzung von Leuten begünstigt haben und dass man einfach diesen Transfer dann auch macht, dass man es auf sein Heutiges bezieht und einfach sieht, wo sind Gefährdungen heute, wo die Demokratie in Gefahr gerät und wie kann ich dagegen einschreiten.